Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese neue Woche. Heute ist schon wieder Montag, und zwar Montag, der 3. August. Corona und die zweite Welle. Kommt sie oder ist sie nicht vielleicht schon da? Darüber genau streiten die Virologen. Das ist die medizinische Seite der Medaille. Doch die gesellschaftliche Seite ist dankenswerterweise eindeutiger. Denn hier kann man schon sagen, die zweite Welle ist längst da. Die zweite Welle einer großen innerdeutschen Debatte. Diese zweite Welle der harten Auseinandersetzung zwischen denen, die die Volksgesundheit nicht über alles, aber doch über vieles stellen. Und auf der anderen Seite diejenigen, die Corona für eine große Übertreibung, wenn nicht gar für eine Lüge halten. Eine Welle der Empörung schwappt durch das Land, die auf eine Gegenwelle des Unverständnisses stößt. Und genau genommen sind daher beide Lager in Empörung über den jeweils Andersdenkenden vereint. Rund 20.000 Gegner der Corona-Politik der Regierung haben am Wochenende in Berlin demonstriert. Der Ton war rau und aggressiv. Wie aggressiv ist in einem Video der ZDF-Journalistin Dunja Hayali zu sehen und zu hören?
Meine Familie, die ist von den Nazis verfolgt worden, von den Kommunisten verfolgt worden. Und jetzt macht ihr das Gleiche wieder. Ihr bringt die eigenen Leute um.
Letzten Endes musste der Dreh abgebrochen werden. Zu gefährlich, sagte das Sicherheitsteam des ZDF. Auch seitens der Politik wird der Ton rauer. Berlins regierender Bürgermeister sagte, die Demonstranten würden mit dem Leben anderer Menschen spielen. SPD-Chefin Saskia Esken nennt die Protestler bei Twitter Covidioten. Und auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder positioniert sich klar im ARD-Sommerinterview.
Ich mache mir schon Gedanken, wer da mit wem demonstriert. Weltverschwörungstheoretiker auf der einen Seite, die extreme Rechte dabei, auch zum Teil die Linke. Also da bündelt sich dann etwas zusammen, was eigentlich gar nicht zusammengehört. Und deswegen ist mein dringender Appell, nicht nur bei solchen Demos körperlichen Abstand zu halten, sondern auch dringend geistigen Abstand zu wahren.
Schon richtig, viele Demonstranten haben in Berlin gezeigt, dass sie an Verschwörungen glauben, mit rechtsextremen Ideen sympathisieren und auf gar keinen Fall willens sind, zu differenzieren. Die Geschichte zeigt, große Unglücke beschleunigen den Irrglauben an die große Verschwörung und sie befördern die Suche nach vermeintlich Schuldigen. Das war schon bei der Pestepidemie in den 40er Jahren des 14. Jahrhunderts nicht anders. Und plötzlich schoss man auf Sündenböcke. Damals waren es die Juden. Nur durch verbale Aufrüstung auf Seiten der Regierung und der Medien wird die Sache auch heute nicht besser. So wachsen nur Empörung und wechselseitiges Unverständnis. Diese zweite Welle wird also nicht die Kliniken überlasten, aber womöglich unsere Gesellschaft. Wir sollten akzeptieren, dass Menschen schlüssige Erklärungen brauchen. Das Licht der Aufklärung besteht aus den Lichtkegeln vieler einzelner Fakten. Dazu Deutschlands renommiertester Hygieneexperte Professor Dr. Martin Exner vom Universitätsklinikum in Bonn.
Ich denke, wir müssen uns mit diesen Fragen sehr intensiv auseinandersetzen. Vielleicht haben wir das zu wenig getan und haben es als selbstverständlich vorausgesetzt, dass diese Botschaften bei allen übernommen werden. Wir müssen sicher gestehen, dass das natürlich eine Umstellung ist, dass wir sehr viele in Anführungsstrichen Opfer verlangt haben. Aber es gibt keine Alternative dazu, wenn wir wollen, dass wir die Maßnahmen und die enormen, auch wirtschaftlichen Auswirkungen, wenn wir die unter Kontrolle bekommen wollen, dann müssen wir uns an diese Regeln halten.
Dieses ganze Interview gleich als unser morgendlicher Beitrag zur Stärkung der politischen Immunabwehr. Unsere weiteren Themen heute. Unsere Börsenreporterin Sophie Schimanski in New York berichtet über Siemens und die geplante Übernahme eines amerikanischen Medizintechnikherstellers. Es wird die größte Firmenübernahme aller Zeiten für Siemens. Wir erklären, warum Grünen-Chef Robert Habeck zwar nicht weiß, wofür die BaFin zuständig ist, aber warum das vielleicht gar nicht so tragisch ist. Und wir schauen mit freudig staunendem Blick nach Italien, wo sich Großartiges tut. Das Coronavirus greift nicht nur die Lunge des Einzelnen an, sondern auch das Nervenkostüm der Gesellschaft. Während die anderen, wie jetzt gerade in Berlin, lautstark die Gefahren des Virus leugnen, rufen andere zu noch mehr Vorsicht und noch mehr Einschränkungen auf. Der Ton wird schriller. In den Einzelhandelsgeschäften, ich weiß nicht, ob Sie das auch schon beobachten konnten, wird zum Teil heftig um die richtige Mund-Nasen-Bedeckung gestritten. Und in einem Flugzeug von Ryanair kam es jetzt sogar zur Prügelei. Ein Passagier hielt dieses fragwürdige Dokument unserer Gegenwartserhitzung mit dem Handy fest. Wir wollen uns zum Start in die neue Woche weder prügeln noch aufregen. Und deshalb hören wir jetzt eine besonnene und besonders kompetente Stimme. Professor Martin Exner ist Direktor des Instituts für Hygiene und öffentliche Gesundheit der Universität in Bonn. Er hat zuletzt auch das berüchtigte Tönnies-Werk nach dem dortigen Corona-Ausbruch unter die Lupe genommen. Wie man mit Andersdenkenden umgeht und ob Maske, Abstand und Händewaschen wirklich Sinn machen, das jetzt im Gespräch mit meinem Kollegen Michael Bröker, dem Chefredakteur unserer neuen Medienmarke The Pioneer.
Schönen guten Tag, Herr Professor Exner.
Guten Tag, Herr Bröker.
Herr Exner, sagen Sie mal, wie wird man denn als Mediziner eigentlich Experte für Hygiene? Hat man da irgendwann mal was erlebt, was einen in diesen Bereich gebracht hat? Oder wie kommt so eine Spezialisierung zustande?
Die Hygiene ist ja eine der älteren Disziplinen, große, berühmte Vertreter. In der Vergangenheit waren Max von Pettenkofer und Robert Koch. Robert Koch hatte den Lehrstuhl für Hygiene an der Universität in Berlin. Jetzt ist es so, dass sich Hygieniker in erster Linie mit Fragen der Krankenhaushygiene befassen, aber auch mit der Umwelthygiene, wie Trinkwasserhygiene, technischer Hygiene und so weiter und so fort. Und hier ist eine Expertise entsprechend notwendig. Ich selber bin froh, in diesem Fach mich aufgehoben zu fühlen und sehe die große Bedeutung für die öffentliche Gesundheit.
Herr Professor Exner, wenn man die Demonstration am Wochenende sieht, je nach Zahl oder Zählweise 15.000 bis 20.000 Menschen, die offenbar gesagt haben, das, was Sie oder Ihre Kolleginnen und Kollegen erzählen, ist ziemlicher Humbug. Mit Hygienemaßnahmen oder Atemschutzmasken will ich nichts zu tun haben. Corona ist irgendwie ein überschätztes Phänomen. Was denken Sie dann?
Ich denke, dass diese Personen, die das glauben, selber diese schweren Verläufe von Corona selber nicht erlebt haben. Die Infektion ist eine tückische Erkrankung. Auch die Coronaviren oder SARS-CoV-2-Viren sind und bleiben tückisch. Auf der anderen Seite ist es so, dass der Mund-Nasen-Schutz, die Abstandsregeln, die Händehygiene im Effekt genauso wirksam sind als eine Impfung. Von daher gibt es keine Alternative zu diesen Maßnahmen. Das kann nicht oft genug betont werden. Und sie sind letzten Endes von jedem Einzelnen leicht umsetzbar.
Das ist interessant. Sie sagen, wenn ich mich an diesen Aha-Maßnahmen halte, also Abstand halten, Hygiene und Atemschutzmasken, bin ich genauso sicher, wie als wäre ich geimpft.
Genauso. Wir haben ja gesehen, dass wir auch im medizinischen Bereich damit sehr große Erfolge haben. Nichtsdestotrotz müssen wir diese Maßnahmen in den Fällen, wo wir auf Personen treffen oder sehr nah sind, müssen wir die Möglichkeit haben, uns entsprechend schützen zu können. Und dazu sind diese Maßnahmen durchaus geeignet.
Aber Herr Exner, wie kann das sein, dass so viele Menschen dann doch das für Unsinn halten oder dem nicht folgen wollen? Ist das, weil sie den Hygienemaßnahmen jetzt nur überdrüssig sind, weil sie es schon so viele Monate gemacht haben? Oder haben es auch die Experten vielleicht zu wenig oder zu schlecht erklärt? Die Politik ist zu offensiv gefordert? Was ist Ihre Erklärung dafür?
Ich denke, wir müssen uns mit diesen Fragen sehr intensiv auseinandersetzen. Vielleicht haben wir das zu wenig getan und haben es als selbstverständlich vorausgesetzt, dass diese Botschaften bei allen übernommen werden. Wir müssen sicher gestehen, dass das natürlich eine Umstellung ist, dass wir zunächst mal durch den Lockdown aus infektionshygienischen Gründen sehr viele in Anführungsstrichen Opfer verlangt haben. Aber es gibt keine Alternative dazu, wenn wir wollen, dass wir die Maßnahmen und die enormen, auch wirtschaftlichen Auswirkungen mit Konsequenzen für eine mögliche Armut, wenn wir die unter Kontrolle bekommen wollen, dann müssen wir uns an diese Regeln halten. Das müssen wir aber in gleicher Weise weiter entsprechend kommunizieren. Und da gibt es sicher in der Kommunikationsforschung und halt auch in dem, so wie wir das vermitteln, gibt es sicher Verbesserungsbedarf. Nur eine ganz wichtige Botschaft ist, wenn wir wollen, dass zum Beispiel auch andere Erleichterungen wieder umgesetzt werden, dann gelingt es nur, wenn jeder sich überzeugt werden kann, dass mit der Einhaltung dieser Regeln es erst möglich wird, zum Beispiel zukünftig auch wieder Fußballspiele zuzulassen. Mhm.
Aber neulich wieder eine große Zeitung getitelt mit der Botschaft, dass es im Sommer, also in der Hitze, der Virus schwerer hat, durch die Luft zu kommen. Sie sind der Experte für Hygiene. Wir wissen, dass es eher Aerosole sind, über die das Virus übertragen wird. Ist es jetzt im Sommer schwieriger, diese Infektionen an der freien Luft draußen zu bekommen oder nicht?
Es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass zum Beispiel das Verhalten auf den Schleimhäuten unter kalten Jahreszeitbedingungen oder unter Kühle deutlich günstiger ist für das Überleben der Viren als unter den warmen Bedingungen. Zusätzlich kommt hinzu, wir können uns auch weiter draußen aufhalten, als wir es vielleicht jetzt in den kalten Jahreszeiten können. Ich möchte dazu aber grundsätzlich sagen, der Hauptübertragungsweg ist und bleibt die sogenannte Tröpfcheninfektion, das direkte Ansprechen oder Anhusten, Annießen des Gegenübers von Gesicht zu Gesicht. Und dieses Risiko muss unter Kontrolle gehalten werden. Die weitere Übertragung über Aerosole, über größere Distanzen, das gelingt möglicherweise unter ganz besonderen Bedingungen, die wir weiter identifizieren müssen, um auch dieses Risiko so gering wie möglich zu halten.
Ein Beispiel dafür gibt es ja, Sie haben es selber untersucht, nämlich den Corona-Ausbruch in der Tönnies-Fleischerei. Sie haben das Gutachten geschrieben. Was war dort die Ursache für diesen Ausbruch?
Wir können nicht eindeutig sagen, was die einzige Ursache war. Nur was auffallend ist, dass in den Bereichen, das gilt im Übrigen auch für andere fleischverarbeitende Betriebe, wo man mit Umluftsystemen arbeiten muss, um die Luft kühl zu halten. Das heißt, die Luft wird aus der Hallenluft wieder gekühlt und wieder zurück in den Raum geworfen, dass da die Infektionsraten besonders hoch waren. Das zeigt, dass wir diesen Risikofaktor sicher auch anders bewerten müssen. Zudem sagen auch alle derzeitigen internationalen Regeln, dass Umluft, wo immer es geht, so gering wie möglich gehalten werden muss. Und wenn man dann unter solchen Rahmenbedingungen dann harte körperliche Arbeit leisten muss, ist das Risiko dadurch möglicherweise dann zusätzlich erhöht. Deswegen gilt es, einerseits zu vermeiden, dass Ausscheider unter solchen Bedingungen hineinkommen und wenn, dass man ganz konsequent auch unter solchen Bedingungen den Mund-Nasen-Schutz trägt. Das heißt, Sie sehen, es sind verschiedene Maßnahmen, die man anwenden muss, um hier Sicherheit zu geben. Wir werden jetzt sehen, wie sich diese eingeführten Maßnahmen weiterhin auswirken werden.
Können Sie denn sagen, dass jetzt bei den Reiserückkehrern, die im Flugzeug zurückkommen, dass dort eben die Gefahr nicht so groß ist, weil es dort offenbar ja eine andere Luftzirkulation gibt? Die Luft wird nach oben abgesaugt und sie wird nicht wieder zurückgeführt. Ist das richtig?
Nein, also zum Teil muss die Umluft in den Flugzeugen verwendet werden. Die allerdings bei den modernen Flugzeugtypen wird die Luft über sogenannte Hochleistungsfilter geführt, die in der Lage sind, auch Viren zurückzuhalten. Deswegen scheint das Risiko geringer zu sein. Aber alles das wird jetzt durch weitergehende Untersuchungen noch bestätigt werden müssen. Einstweilen geht man davon aus, dass unter solchen Bedingungen die entsprechenden Maßnahmen sichergestellt werden können.
Wenn man Ihnen zuhört, Herr Exner, hat man das Gefühl, 4 Monate nach Ausbruch des Virus, wir sind immer noch in einem ständigen Erkenntnisprozess und können nirgendwo mit vollständiger Garantie sagen, dass es dort entweder besonders gefährlich ist oder besonders ungefährlich.
Das ist richtig. Das ist wie die Operation am offenen Herzen. Wir lernen aus allen Maßnahmen, aus allen Erkenntnissen und müssen die entsprechend ganz zeitnah bewerten, analysieren und dann auch natürlich in die entsprechenden Verordnungen. Früher gingen wir davon aus, dass von dem Erkennen eines Risikos bis zur Umsetzung gesetzlicher Regeln zum Teil 10 bis 20 Jahre vergingen. Hier müssen wir jetzt wegen der enormen Konsequenzen für die Gesundheit, für die Überforderung unseres Gesundheitswesens, für die wirtschaftlichen Auswirkungen innerhalb kurzer Zeit reagieren.
Herr Professor Exner, ich bedanke mich für diese kenntnisreichen und aufschlussreichen Informationen. Ich wünsche einen schönen Tag noch nach Bonn und bleiben Sie gesund.
Ganz herzlichen Dank.
Und was war heute Nacht an der Wall Street los?
Palo Alto in Kalifornien, das steht für Silicon Valley und für die Technologieunternehmen einer neuen Zeit. Erlangen in Mittelfranken dagegen steht für Bier, Gemütlichkeit und Tradition. Verbunden werden die beiden sehr unterschiedlichen Städtchen durch Siemens. Denn deren Tochter Siemens Healthineers mit Hauptsitz in Erlangen wird jetzt den amerikanischen Medizintechnikkonzern Varian aus Palo Alto übernehmen. Es wird für Siemens die größte Übernahme aller Zeiten sein. Mehr dazu weiß unsere Börsenreporterin Sophie Schimanski in New York. Einen wunderschönen guten Morgen, Sophie.
Guten Morgen, Gabor.
Was verspricht sich Siemens, Sophie, von der mit 16 Milliarden US-Dollar ja doch reichlich teuren Übernahme?
Ja, der Deal würde dem Arm von Siemens, Siemens Healthineers, einen beträchtlichen Marktanteil im Bereich Krebsbehandlung verschaffen. Da sind sie momentan eigentlich kaum präsent. Außerdem sagen sie, wird sich der Kauf schon bald nach Abschluss eben positiv auf das Ergebnis pro Aktie auswirken. Die beiden Unternehmen kennen sich übrigens schon von einem Jahrzehnt Zusammenarbeit in der Krebsbehandlung. Also dieser Schritt ist jetzt quasi nur die letzte Vollziehung dieser Beziehung, dieser Zusammenarbeit. Und das pandemiegebeutelte Umfeld ist eben natürlich eines, das Fusionen ja fördert als Antwort auf wirtschaftliche Herausforderungen. Und es ist nicht nur für Siemens die größte Übernahme, sondern auch die größte Übernahme im Healthcare-Bereich dieses Jahr. Healthineers wird die Akquisition übrigens finanzieren durch ein Überbrückungsdarlehen, das sie von der Siemens AG bekommen und dann mit einer Kapitalerhöhung weiterhin noch in diesem Jahr, an der die Muttergesellschaft Siemens dann nicht teilnehmen wird. Infolgedessen wird der Anteil von Siemens an Healthineers von 85% auf etwa 72% sinken. Und das wiederum, das könnte Healthineers dann den Einstieg in den DAX ermöglichen.
Sophie, heute gibt es ja eine neue Folge deines Podcastes Wall Street Weekly. Und daran schaust du dir die Geldpolitik der Notenbanken in den zurückliegenden Monaten an. Zu welcher Einschätzung kommst du?
Ja, dass die US-Notenbank und auch die anderen Zentralbanken nach Monaten der wohl ausgewählten Werkzeuge und Milliarden an in die Wirtschaft gepumpten Dollar und Euro vor allem eigentlich nur noch eines tun kann, nämlich positiv klingen. Und zu dem Schluss kommt auch mein Interviewgast. David Wessel ist Pulitzer-Preisträger, schreibt seit 30 Jahren fürs Wall Street Journal über die Fed eben und leitet die entsprechende Abteilung bei der Brookings Institution. Er sagt, man kann als Notenbanker niemals sagen, man hat keine Pfeile mehr im Köcher. Das würde für zu viel Verunsicherung sorgen. Nun kann die Notenbank schon noch nachlegen, was die Höhe an Geldern betrifft. Nur kommt Gelddrucken natürlich mit Inflationsdruck und mit anderen Kosten und Nebenwirkungen. Und das ist gerade einfach ein Drahtseilakt und den finde ich spannend und deswegen habe ich dem eben eine Folge gewidmet.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass der Grünen-Chef Robert Habeck Ärger wegen eines Interviews hat. In diesem Interview hat er die Finanzaufsicht BaFin kritisiert. Natürlich ging es um Wirecard und Habeck sagte, Zitat, die BaFin ist vielleicht gut darin, mittelständischen Unternehmen nachzuweisen, dass Handwerkerrechnungen falsch eingebucht wurden. Aber sie ist schlecht darin, internationale Finanzakteure zu kontrollieren. Zitat Ende. Naja, das ist natürlich so nicht ganz richtig, zumindest Teil 1 nicht, denn die BaFin hat mit Mittelständlern nichts zu tun und schon gar nicht schaut sie auf deren Handwerkerrechnungen. Für Habeck gab es also bei Twitter einen saftigen Shitstorm, weil er vielleicht gar nicht weiß, was die Aufgaben der BaFin sind. Vielleicht hat er sie ja mit der IHK verwechselt oder dem Finanzamt, der Steuerfahndung. Das wissen wir nicht. Aber was wir wissen, ist, dass hier dringend Nachsicht geboten ist. Denn die BaFin und ihr Chef Felix Hufeld wissen doch selbst nicht genau, wofür sie da sind. Wenn sie ein Buch zu schreiben hätten über die Geschichte dieser 3000 Mann starken Behörde, dann wäre der Buchtitel doch bei David Precht geklaut. Wer sind wir und wenn ja, wie viele? Ist Wirecard eine Bank oder doch nur eine Computerfirma? Jedenfalls, wir bei der BaFin waren nicht zuständig und falls wir zuständig gewesen wären, dann hätten wir auch nichts gemerkt. So gesehen ist Robert Habeck doch hier gar nicht zu tadeln, sondern vielleicht zu befördern. Womöglich sieht so wie er der nächste BaFin-Chef aus.
Okay, Gabor. Und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass sich Italien selbst überrascht und damit auch ein Stück weit seine Klischees widerlegt. Am heutigen Abend, ich glaube so gegen 18.30 Uhr, wird in Genua der Neubau der vor 2 Jahren eingestürzten Morandi-Brücke eingeweiht. Wir erinnern uns, damals sind 43 Menschen ums Leben gekommen, als diese vierspurige Brücke auf einer Länge von 200 Metern einstürzte. Das Unglück war auch ein Symbol für das Versagen der italienischen Behörden. Denn sie wussten, dass die Konstruktion längst instabil war. Und trotzdem ließen sie bis zu 1000 schwere und auch schwer beladene Lastkraftwagen pro Stunde über diese Brücke donnern. Bis das gute Stück im August 2018 wegen Ermüdungserscheinungen aufgab und ermattet zusammenklappte. Doch mit dem Neubau hat sich Italien selbst überrascht. Die neue Brücke wurde in nur 2 Jahren fertiggestellt von rund 1000 Arbeitern. Denn die waren dafür rund um die Uhr im Einsatz, auch während der Corona-Pandemie. Das versöhnt Italien mit sich selbst. Und naja, wir können ja derweil unsere Liebe zum Klischee überdenken, die ja mindestens so groß ist wie unsere Liebe zu Italien. Ich wünsche Ihnen einen gesunden Start in diese neue Woche. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart. And
Sail on, silver girl.